Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mein Name ist Chris Neufer und ich bin euer Host. Im Konzeptwerk arbeite ich zusammen mit Mo, Cleo und Charlotte zum Thema Care und Wirtschaft. Die drei wirken auch an Danke für nichts mit. Vor allem mit Aufgaben, die nicht so sichtbar sind. Hier an der Stelle ein großes Dankeschön für den ganzen Support, den ihr immer liefert. Und wie schön, dass es einfach ein gemeinschaftlich getragener Podcast ist, den wir zusammen gestalten. In dieser Staffel von Danke für nichts spreche ich mit tollen GästInnen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit und gewerkschaftlicher Organisierung. In der ersten Folge wollen wir gemeinsam in das Themenfeld feministische Gewerkschaftsarbeit einsteigen. Und zwar im Gespräch mit zwei Personen, die Erfahrungen in der Bündnisarbeit mit der Gewerkschaft Verdi gemacht haben. Wir wollen herausfinden, welche Bündnisse zwischen Beschäftigten und feministischen AktivistInnen gab es schon. Wie sind Gewerkschaften und Feminismus miteinander verbunden? Was sind gemeinsame Ziele und Visionen? Doch bevor wir über diese Fragen mit Tabea von Leipzig steht zusammen und Ariane von Verdi sprechen, geht es erst einmal los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Wir steigen ein mit kritischen Perspektiven auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Darin heißt es, CDU, CSU und SPD wollen die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Der 8-Stunden-Tag wackelt und Kanzler Merz fordert gewaltige Kraftanstrengungen von ArbeitnehmerInnen. Kritik daran übt zum Beispiel die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW. Sie sagt, dass das Arbeitszeitgesetz die Gesundheit der Beschäftigten schützt und deshalb erhalten werden muss. Außerdem fordert sie, dass mindestens zusätzliche 130 Milliarden Euro Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur für Bildung und die Zukunft von Heranwachsenden bereitgestellt werden müssen. Auch queere Verbände und Organisationen bemängeln Leerstellen und ausbleibende rechtliche Absicherungen. So kritisiert der Bundesverband Trans, BVT, die Vernachlässigung des Schutzes queerer Geflüchteter bei gleichzeitigem Fokus auf Zurückweisungen an den Grenzen. Amnesty International bezieht zu Debatten um sogenannte Sicherheitspolitik klar Position. Sie bedient rassistische Feindbilder, instrumentalisiert das Aufenthalts- und Migrationsrecht, bläht Überwachung auf und greift die Zivilgesellschaft an. Zusätzlich bleibt das Abstammungsrecht unberührt, das die alte Ampelkoalition ursprünglich reformieren wollte. Somit wird die rechtliche Gleichstellung queerer Familien verhindert. Auch § 218 Strafgesetzbuch bleibt unverändert. Zusammenfassend zu den Auswirkungen des Koalitionsvertrags auf queeres Leben in Deutschland meint der Bundesverband Trans, dass für mehrfach marginalisierte queere Personen wie LSBTIQ-Geflüchtete der Vertrag massive Verschlechterungen vorsieht, die Menschenleben gefährden. Auch wenn CDU, CSU und SPD sich grundsätzlich zum Schutz von queerem Leben im Koalitionsvertrag verpflichten. Dass das kürzlich erst aus sozialen Kämpfen hervorgegangene Selbstbestimmungsgesetz SBGG 2026 geprüft werden soll, wird von queeren Verbänden zwar nicht als Worst Case bewertet, dürfte allerdings zu einem verschärften Klima in Diskursen um Rechte von LSBTQAA+-Personen beitragen. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Die britischen CSDs in London, Brighton, Manchester und Birmingham schließen alle politischen Parteien bei den diesjährigen Pride-Paraden aus. Als Reaktion auf ein transfeindliches Urteil des obersten Gerichtshofs von Großbritannien. Im April sprach der Supreme Court mit einem Urteil, Transfrauen ihre Frauenrechte ab. In dem Urteil zum britischen Gleichstellungsgesetz legt er als juristische Definition von Geschlecht, im Englischen Sex, das eindeutige bei der Geburt zugeordnete biologische Geschlecht fest. Außerdem urteilt der Supreme Court, dass Änderungen des Geschlechtseintrags über Gender Recognition Zertifikate gesetzlich nicht anerkannt werden dürften. Mit dem Urteil des Supreme Courts kündigt sich eine massive Verschlechterung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe sowie Repräsentation von Transfrauen an. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist ein trauriger Erfolg für konservative und rechte Akteure, die transfeindliche Erzählungen verbreiten. Kritik am Urteil gibt es auch von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, da es im Widerspruch zu geltenden Menschenrechtsgesetzen steht. Das Gerichtsurteil wird auch von LGBTQ+-Organisationen und Interessensvertretungen von Transpersonen kritisiert. Und zwar dafür, dass es misogyn ist, Transfrauen stigmatisiert und Frauen nur aufgrund von eindeutig normativen Genitalien definieren will. Das diskriminiert trans-, inter- und nicht-binäre Personen. Das Urteil in UK zeigt noch einmal mehr als deutlich die Bedrohung durch trans-ausschließende RadikalfeministInnen, kurz TERFs, und extrem rechte Akteure, die organisiert transfeindliche Narrative verbreiten und gegen trans-, inter- und nicht-binäre Menschen hetzen. Zwischen diesen beiden Akteuren gibt es eine ideologische Verbindung. Für sie gelten weiße Cis-Endo-Frauen als schutzbedürftig. Als Gefahr für diese gelten trans-, inter- und nicht-binäre, kurz TIN-Personen, und rassifizierte Männer. Sie verbreiten rassistische, antifeministische und antisemitische Erzählungen, oft Verschwörungserzählungen, und warnen vor einer vermeintlichen Gender-Ideologie. Transfeindlichkeit ist ein Schnittstellenthema zwischen TERFs und der extremen Rechten. Oft grenzen sich TERFs in diesem Kontext nicht von extrem rechten Positionen ab. Antifeminismus und Queerfeindlichkeit werden von Rechtsextremen strategisch eingesetzt, um neue, vor allem junge Menschen für sich zu gewinnen. Dies zeigt sich auch in Deutschland. Viele CSDs in Ostdeutschland wurden 2024 vor allem von jungen Nazis bedroht. Queerfeindliche Angriffe nehmen zu. Und auch dieses Jahr wird mit rechtsextremer Mobilisierung zu CSDs und Pride-Paraden gerechnet. Queere Gruppen aus Kleinstädten in ostdeutschen Bundesländern rufen deshalb wieder zur Unterstützung auf, um queeres Leben in ländlichen Regionen sichtbarer zu machen. Den Aufruf könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge: Bündnisse und feministische Gewerkschaftsarbeit. Meine Kollegin Charlotte und ich waren vom 2. bis 4. Mai in Berlin auf der 6. Konferenz für gewerkschaftliche Erneuerung, organisiert von vielen Gewerkschaften und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es waren 3 volle Tage mit spannenden Vorträgen, Workshops, Filmvorführungen und einem Liederabend. Besonders bewegend waren die Berichte der Beschäftigten von ihren Kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Die KollegInnen der CFM, Charité Facility Management, liefen in den großen Audimax ein mit rund 2000 Menschen, die mit Standing Ovation und Sprechchören die Streikenden in Empfang nahmen. So ein kraftvoller, berührender und krasser Moment. Kleiner Hinweis an dieser Stelle: am 11.06. fand unser Online-Workshop statt, in dem es um den Kampf der CFM-Beschäftigten ging, endlich Teil des TVÖDs zu werden. Auf der Streikkonferenz habe ich dann auch Ariane Rath kennengelernt. Wir haben uns bei der Mittagspause am Samstag getroffen, inmitten einer aufgeregten und aufgeweckten Stimmung. Heute ist Ariane online aus Stuttgart dazugeschaltet und wird von ihren Erfahrungen rund um den 8. März und feministischen Spielräumen innerhalb Verdis sprechen. Tabea ist bei Leipzig steht zusammen aktiv, einem Bündnis, dem wir uns als Konzeptwerk Anfang des Jahres angeschlossen haben. Aus dem Care-Team waren wir bei einigen Treffen dabei und natürlich auch am großen Streiktag, dem 7. März 2025, auf der Straße. Tiefere Einblicke in die Strategie und Idee des Bündnisses gibt uns Tabea.
Dir gefällt dieser Podcast und unsere Arbeit? Dann unterstütze uns jetzt. Werde FörderIn des Konzeptwerks. Deine Dauerspende ermöglicht uns, unabhängig und unbequem zu bleiben. Spende jetzt auf unserer Website unter knoe.org. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank.
Hallo Tabea, hallo Ariane. Schön, dass ihr da seid. Heute hier im Studio bei Radio Blau, zugeschaltet und live in Leipzig. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit euch und mag anfangen mit der Frage, wie seid ihr heute hier und welche Care-Arbeit habt ihr heute schon gemacht?
Okay, dann fange ich an. Ja, hallo. Ich bin Tabea, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch und euch hier zu sehen. Ich bin noch ein bisschen müde, warte darauf, dass der Kaffee noch wirkt. Aber genau, habe heute schon Kaffee gemacht und Frühstück. Und schon ein bisschen daran gedacht, dass ich später auf jeden Fall noch einer Freundin schreiben muss. Genau, so viel Care-Arbeit heute schon.
Ja, ich bin Ariane. Ich freue mich auch, dass ich heute hier mit dabei sein kann. An Care-Arbeit habe ich schon heute unser jüngeres Kind für die Kita gerichtet und in die Kita gebracht, sowie natürlich das Feschbar vorbereitet und Spülmaschine ein- und ausgeräumt.
Und einiges passiert dafür, dass erst, naja, als es erst um 11 ist, aber wir noch so am Morgen sind. Ja, ihr habt jetzt gerade schon irgendwie auch euren Namen gesagt, aber ich will auch nochmal gerne von euch hören. Wo seid ihr aktiv? Wo seid ihr verortet? Also könnt ihr euch beide einmal vorstellen?
Also Ariane, Sie, ihr. Ich bin Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Stuttgart und ansonsten noch aktiv in der feministischen Gruppe Aktionsbündnis 8. März.
Ja, ich bin Tabea, Pronomen Sie, ihr. Bin hier als Aktivistin von Leipzig steht zusammen. Darum wird es ja später noch gehen. Ansonsten bin ich Theologiestudentin in Leipzig und noch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv.
Ja, danke schon mal für diese einsteigenden Worte. Wir kommen ja auch vor allem auf diese Tätigkeitsfelder, die ihr gerade beschrieben habt, gleich auch nochmal zurück. Wir wollen aber starten, weil das ja auch unsere erste Folge ist zu dem Themengebiet feministische Gewerkschaftsarbeit, Arbeitskämpfe rund um Care, mit so einem Einstieg in dieses Thema. Und zwar mit der Frage, was versteht ihr darunter? Also unter diesem Begriffspaar feministische Gewerkschaftsarbeit. Was sind Assoziationen, die euch kommen?
Ja, feministische Gewerkschaftsarbeit, also für mich heißt das, Arbeitskämpfe und feministische Kämpfe zusammenzudenken und zu führen, einfach weil sie für mich im Kern zusammengehören. Für mich beantwortet der Feminismus die Frage nach dem Wer in der Arbeiterinnenschaft und in der Frage, wer am meisten eigentlich ausgebeutet wird. Vor allem eben in der Care-Arbeit sieht man ja, dass es vor allem Flinterpersonen sind, die verrichten, unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt. Das heißt, es ist für mich im Kern ein feministisches Anliegen, die konkrete Lebens- und Arbeitssituation von Flinterpersonen zu verbessern und dafür zu kämpfen.
Ja, also ich kann mich, Tabea, nur anschließen. Bei Verdi bin ich unter anderem für Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie eben für die Beschäftigten bei der Stadt Stuttgart zuständig. Also und bei der Stadt Stuttgart eben konkret für die KollegInnen aus der Kommunalverwaltung und aus dem Sozial- und Erziehungsdienst. Beides sind Bereiche, die zu den sogenannten Frauenberufen zählen. Und in beiden finden wir eben miserable Arbeitsbedingungen, eine zu geringe Bezahlung, Teilzeit oder auch Überstunden vor. Und wenn man die jetzt so als Phänomen isoliert betrachtet, dann stehen die erstmal isoliert da. Wenn man sie aber nochmal versucht, irgendwie einzuordnen, dann landet man automatisch bei der Frage von Feminismus, weil natürlich klar ist, dass Teilzeit insbesondere deshalb viele Flinter-Personen machen, da sie eben noch die Pflege von Angehörigen nach der Lohnarbeit oder davor auch leisten müssen. Und diese doppelte Arbeit und doppelte Belastung führt natürlich dann auch zu psychischen und körperlichen Folgen, Demotivation bis hin eben auch zu Burnouts. Daher ist es für mich total wichtig in meiner Arbeit, diese Phänomene nicht isoliert zu betrachten, sondern eben einzuordnen und sie eben auch als Teil oder als Folge eines Systems, das eben darauf ausgerichtet ist, permanent Profite zu machen, einzuordnen und eines Systems, in dem eben das Füreinander-Sorgen entweder schlecht bezahlt oder eben gar nicht bezahlt wird. Genau, und die Folgen dieses Systems, also im Moment sind wir ja genau in einer Phase, wo auch klar ist, da wird wieder gekürzt, da ist ganz klar, dass es wieder überwiegend Flinter sind, die dann wieder im Privaten unbezahlt und isoliert abfangen müssen, was der Staat an Fürsorgeleistungen eben nicht zu bieten hat. Daher ist es für mich eben wichtig, das zusammenzudenken und gemeinsam in der Gewerkschaftsarbeit, aber auch in der feministischen Arbeit, diese Kämpfe zusammenzudenken und auch letztlich zusammenzuführen.
Ich habe auch Lust, mit euch ein bisschen in die Geschichte zu gucken, wie feministischer Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Lebensbedingungen so historisch auch gewachsen ist, was es schon gab. Weil sich feministisch aktiv für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, hat ja auch eine Geschichte. Also sowohl in Deutschland als auch international. Welche Beispiele kennt ihr aus feministischen Bewegungen und auch aus gewerkschaftlichen Kämpfen?
Also ich habe zwei Beispiele dabei. Das eine ist der Arbeitskampf von 29 weiblich gelesenen ArbeiterInnen des Unternehmens Heinze aus Gelsenkirchen. Das andere ist nochmal ein Beispiel aus Island. Das erste Beispiel in Gelsenkirchen, da war es so, dass eben, wie natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen, Männer deutlich mehr Gehalt bekommen haben als Frauen, obwohl sie dieselbe Arbeit geleistet haben. Konkret war es so, dass da 79, 16 Männer und 53 Frauen beschäftigt waren, alle in der Lohngruppe 1, die Frauen aber an Zulagen durchschnittlich 19 Pfennig erhalten haben, bei den Männern mindestens 1,50 Mark waren. Die Begründung des Arbeitgebers für diese höhere Zulage bei Männern war eben das, dass sie gesagt haben, dass sie eben für den tariflichen Stundenlohn keine Männer auf dem Arbeitsmarkt erreichen würden für diese Tätigkeiten dort und dass sie deshalb aber unbedingt das eben zahlen müssen, weil die Männer eben aufgrund der Nachtarbeit auch benötigen, was Frauen damals nicht machen durften. 29 dieser Frauen sind dann aber dagegen vorgegangen, also juristisch und auch mit Protestaktionen und haben dann letztlich in der dritten Instanz die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen erstritten. Ihr Kampf hat bundesweit dann eben auch Aufsehen erregt und hat viele Folgeprozesse ausgelöst und gilt eben auch als wegweisend für den Kampf um Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern im Berufsleben. Ich finde das Beispiel sehr spannend, weil ich immer denke, okay, 79 ist jetzt erstmal sehr, sehr lange her. Wir haben halt immer noch nicht die Situation, dass wir da gleichberechtigt im Berufsleben sind. Wir haben immer noch die Situation, dass es Berufsfelder gibt, die eben systematisch geringer bezahlt werden als andere. Und natürlich macht auch erzwungene Teilzeit und Pflege von Angehörigen schafft auch große Lohndifferenzen. Und von dem her finde ich es ein schönes Beispiel für einen erfolgreichen Kampf, der zeigt, es lohnt sich. Wenn manche vorangehen und Sachen erkämpfen, dann hat das auch Auswirkungen auf andere. Und dann sollten wir das auch als Beispiele nehmen und die Kämpfe weiter vorantreiben.
Und dann hast du noch ein zweites Beispiel mitgebracht, Island.
Ja, genau. Also Island ist ja das Land, das internationalen Vergleich beispielsweise im Global Gender Gap Report immer sehr, sehr gut oder auch am besten abschneidet, was die Bewertung der Gleichstellung der Geschlechter angeht. Und dennoch ist es dort nicht ausreichend, was ja für uns heißt, dass es hier erst recht noch viel weniger ausreichend ist. Und ich fand es total schön, dass vor 2 Jahren es eben dort zu dem größten Streik seit 48 Jahren kam. Man muss dazu sagen, der Streik vor 48 Jahren war eben auch ein feministischer Streik. Also wo man wirklich sieht, was für eine Dynamik da auch der feministische Kampf annehmen kann. Und an diesem Streik 2023 haben sich etwa 100.000 Frauen und nicht-binäre Menschen beteiligt und eben ihre Arbeit niedergelegt. Diese Zahl stellt letztlich mehr als ein Viertel der isländischen Bevölkerung dar. Und das finde ich ist schon ziemlich grandios. Schön finde ich auch, dass es da eben nicht nur darum ging, die Lohnarbeit zu bestreiken, sondern eben auch die Haus- und Sorgearbeit und es eben auch um vielfältige Themen bei diesem Streik ging. Also um geschlechtsspezifische Gewalt, aber eben auch um die Aufwertung von sogenannten Sorgeberufen und natürlich um die Gleichstellung aller Geschlechter. Von dem her finde ich, ist das ein schönes Beispiel. Das zeigt, wie viel an Weg wir noch vor uns haben, aber das gleichzeitig auch zeigt, wie viel wir bewegen können, wenn wir uns zusammenschließen und alle gemeinsam die Arbeit niederlegen.
Tabea, du hast auch eins mitgebracht.
Genau, ich hatte am Wochenende tatsächlich die Möglichkeit, von einer Frau zu hören, die bei den sogenannten wilden Streiks 73 dabei war. Das war ganz aufregend, was sie davon erzählt hat. Und zwar ging es da um die sogenannten Gastarbeiterinnen, also Personen oder Frauen, die aus der Türkei, Griechenland, Italien nach Deutschland gekommen sind, um unter sehr prekären Bedingungen zu arbeiten. Daran sieht man auch nochmal sehr gut eben diese doppelte Diskriminierung, die sie erlebt haben. Die haben nämlich gleich doppelt weniger Lohn bekommen als einmal ihre deutschen KollegInnen und aber eben auch die Männer. Also da sieht man eben diese doppelte Verflechtung auch der Dinge. Und sie hat das irgendwie so formuliert, dass sie dann einfach den roten Knopf gedrückt haben und die Fließbänder stillgelegt haben für mehrere Tage und sich zusammengetan haben, schon auch Repressionen erlebt haben, aber auch ganz viel Solidarität. Ich finde es auch sehr ermutigend zu sehen, dass das Ganze irgendwie eine Geschichte hat und dass es so Beispiele und starke Frauen gibt, auf deren Schultern wir ja auch irgendwie stehen und da in so einer Art Tradition uns irgendwie auch befinden. Und es gibt auch ein ganz tolles Buch dazu, Die Optimistinnen von Gün Tank, wo sie auch diese Person eben als unsere Mütter beschreibt, die da diesen Weg schon irgendwie bereiten. Und gleichzeitig sieht man natürlich, dass wir nicht wesentlich weiter sind als in den 70er Jahren. Und trotzdem gibt mir das eben das Gefühl von, wir sind irgendwie mehr, als wir so denken.
Ich merke auch immer, ich finde so Beispiele zu hören so ganz inspirierend. Also zum Beispiel auch wilde Streiks. Ich glaube, ich bin in den letzten Jahren schon eher in Berührung gekommen mit nicht wilden Streiks und habe dann manchmal das Gefühl, sich so der Geschichte gewahrer zu werden, ist so ganz schön auch einfach für die Zukunft, welche Formate es geben kann auch. Ja, ich bin jetzt auch neugierig davon zu hören, nach diesem kleinen Einblick in Geschichte, wie ihr selber aktuell in feministische Gewerkschaftsarbeit involviert seid. Ariane, du bist bei Verdi und hast auch schon feministische Streiktage am 8. März mitorganisiert. Wie genau sind Feminismus und gewerkschaftliche Arbeit für dich im Arbeitsalltag verbunden? Und was heißt das alles für deine Praxis?
Also aus meiner Sicht muss es insgesamt um eine andere gesellschaftliche Verteilung und Bewertung von Arbeiten gehen. Und da geht es natürlich auch ganz konkret um die Frage der Haus- und Sorgearbeit. Und ich finde, da bietet sich einfach auch der 8. März als ein Kampftag von uns allen, weil auch Flinterpersonen sind ja Teil der ArbeiterInnenbewegung. Und von dem her finde ich es super wichtig, dass die Gewerkschaft diesen zentralen Kampftag auch als Kampftag versteht und an diesem Tag eben auch zur Frage Arbeit aufzeigt, dass auch die unbezahlte und nicht gesehene Arbeit Arbeit ist. Das ist es, was wir aus meiner Sicht am 8. März mit dem feministischen Streik als Idee auch sehr deutlich sichtbar machen können. Der Kapitalismus, in dem wir alle leben, braucht eben die permanente Reproduktion von Arbeitskräften und die Erhaltung der Arbeitskraft, also auch die Regeneration der Arbeitskraft, dass man am nächsten Tag wieder fit zur Arbeit gehen kann. Und das ist all das, was unsichtbar, privat und unbezahlt überwiegend von Flinter geleistet wird. Und natürlich sind wir noch sehr, sehr weit von irgendeiner Form von einem feministischen Generalstreik weg. Ich finde es aber trotzdem wichtig, diese Idee zu verbreiten, weil ganz klar mit dieser Idee des feministischen Streiks werden eben politische und ökonomische Anliegen auch gemeinsam miteinander gekoppelt und schafft man auch nochmal einen anderen Ausblick bezogen auf die Frage von Arbeit und Arbeitsniederlegung. In Stuttgart haben wir diesen Ansatz in den letzten Jahren, aber natürlich auch in anderen Städten, konkret ausprobiert. Also wir haben eben versucht, da wo es Arbeitskämpfe gibt, unter anderem auch die Warnstreiks im öffentlichen Dienst und im Sozial- und Erziehungsdienst, die haben wir eben auf den 8. März auch gelegt, also Streiktage, und eben da versucht, die Streikdemos mit der feministischen Demo zu verbinden. Für uns als Verdi war es da natürlich auch super wichtig, unsere gewerkschaftlichen Abläufe auch anzupassen. In der Regel kommen die Streikenden morgens ins Gewerkschaftshaus, dann gibt es dort die Streikgelderfassung, eine Streikversammlung und dann eine Streikdemonstration. Da ist natürlich klar, dass viele Beteiligte aus der feministischen Bewegung eben nicht kommen können. Und von dem her mussten wir unseren gewerkschaftlichen Ablauf da auch anpassen, haben erst mittags mit der Streikgelderfassung begonnen und das dann auch so gemacht, dass das dann organisch zum Programm der feministischen Demonstration gepasst hat, wo praktisch das dann eine gemeinsame feministische Demonstration und Streikdemonstration wurde. Aus meiner Sicht haben da auch beide Seiten davon sehr stark profitiert. Also die feministische Bewegung hat sich so mit konkreten Klassenauseinandersetzungen befasst und wurde damit konfrontiert. Wir hatten da auch Kolleginnen auf der Bühne, die dann aus ihrem Arbeitsleben berichtet haben. Und natürlich wurde aber auch die gewerkschaftliche Bewegung dadurch gestärkt und wurden eben nochmal andere Themen auch dadurch mit eingebracht. Mittlerweile hat sich das auch in Stuttgart, also dieses Verhältnis am 8. März gemeinsam auf die Straße zu gehen, auch gefestigt. Und diesen 8. März, der ja ein Samstag war und damit auch kein Streiktag leider sein konnte in der Tarifrunde, kamen trotzdem super viele Beschäftigte und haben wir auch weiter daran festgehalten, dass es da auch bei unserer feministischen Demo Reden von Beschäftigten gibt. Mhm. Und haben da auch versucht, das wieder, ja, soweit es geht, wirklich gemeinsam zu planen, vorzubereiten und durchzuführen.
Deine Antwort klingt so ganz... Ich wollte gerade sagen, bilderbuchmäßig. Erst wollte ich sagen, traumhaft. Also wirklich auch wie so, das fließt so zusammen und irgendwie die Bewegung, genau, verschränken sich so. Vielleicht noch kurz eine Nachfrage an dich, Ariane. Gab es da so Hindernisse? Habt ihr auch Jahr für Jahr neu gelernt oder wie hat sich das so entwickelt?
Ja. Also es war, als wir das erste Mal gemacht haben, sind erstmal zwei verschiedene Kulturen aufeinander gebrochen. Also die Kultur einer klassischen Streikdemonstration von Verdi, was die Beschäftigten kennen und auch erwarten. Und dann auf der anderen Seite die feministische Bewegung, die natürlich auch ihre eigene Kultur hat, die sie dann erwartet. Und als wir das erste Mal zusammen gemacht haben, haben sich danach dann die Beschäftigten beschwert, dass es zu feministisch war. Und die Feministinnen haben sich beschwert, dass es zu arbeitskampflastig war. Und das war dann schon was, wo man wirklich in einen Verständigungsprozess auch hat gehen müssen, viel diskutieren und ich sag mal auch Brücken aufbauen. Also wo eben auch klar ist, wir können das nicht von heute auf morgen irgendwie machen. Es braucht ein gegenseitiges Kennenlernen. Es braucht auch eine Arbeit miteinander und einen Dialog, der nicht nur kurz vor dem 8. März beginnen kann, sondern das ganze Jahr durch, da wo es möglich ist, eben stattfinden sollte. Und ich glaube, es braucht auch einfach Hartnäckigkeit, dranbleiben und Kontinuität, weil ich wirklich sagen würde, jedes Jahr wurde es besser, jedes Jahr wurde es organischer. Und ja, also ich glaube, das ist auch der Erfolg, der einfach ganz klar nicht von heute auf morgen zu machen ist, sondern wo wir alle einen langen Atem brauchen, der aber nötig ist und der dann auch sehr schön ist, wenn man dann merkt, es bringt wirklich auch Erfolge.
Danke. Und mal fürs darauf so eingehen, dann frage ich jetzt mal an dich, Tabea. Du bist ja bei Leipzig steht zusammen aktiv. Kannst du einmal erzählen, was ist Leipzig steht zusammen? Wie arbeitet ihr und auch vielleicht welche Erfahrungen hast du konkret mit Blick auf diese Bündnisfrage gemacht?
Also Leipzig steht zusammen, steht ein bisschen in der Nachfolge von Wir fahren zusammen, einer bundesweiten Kampagne und einem Bündnis zu den Streiks im öffentlichen Nahverkehr der letzten 2 Jahre. Und der Gedanke bei Leipzig steht zusammen ist ein bisschen der gleiche, zu sagen, wir solidarisieren uns aus der Zivilgesellschaft heraus mit den Streikenden. In diesem Fall ging es um den öffentlichen Dienst, wo eben auch die Care-Berufe, zum Beispiel die Kitas, darauf haben wir uns so fokussiert, mit drin sind. In den Care-Berufen ist es eben total wichtig, dass es so eine zivilgesellschaftliche Solidarität gibt und dass es politisiert wird, als Druckmittel auch einfach im Streik. Weil man hat eben jetzt nicht wie in der Produktion das Druckmittel, dass man eben sagt, okay, jetzt produzieren wir nichts mehr, wenn wir streiken, sondern also es geht ja um Kinderbetreuung und das sind ja keine Produkte. Das heißt, da kommt der Druck, würde ich sagen, auf die Arbeitgeber, vor allem, wenn man merkt, okay, das ist ein insgesamt gesellschaftliches Anliegen und da gibt es Leute noch zusätzlich zu den Streikenden, die das unterstützen, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern die sich dahinter stellen und daraus politische Forderungen ableiten und einfordern. Und erst so wird das sehr, sehr wirkmächtig. Genau, also wir haben versucht, vor allem die Zivilgesellschaft mit ins Boot zu holen und zu solidarisieren. Und wenn es darum geht, wer wird da eigentlich gegeneinander ausgespielt, dann sind das eben im Fall von den Kitas ErzieherInnen und Eltern. Die ErzieherInnen sagen, sie machen ihren Job einfach auch sehr gerne, sind aber jetzt eben völlig erschöpft, weil die Bedingungen so schrecklich sind und der Personalschlüssel furchtbar ist und trauen sich aber oft nicht zu streiken oder die Hürde ist einfach sehr, sehr hoch, weil sie eben die Eltern nicht im Stich lassen wollen, wenn sie dann die Kinder zu Hause haben müssen. Vor allem, wenn es eigentlich eine gute Eltern-ErzieherInnen-Beziehung gibt. Und da eben ist das Signal von Elternseite aus zu sagen, nee, wir unterstützen das, wir wissen warum. Für uns macht es den Alltag schwieriger, aber wir solidarisieren uns und stellen uns dahinter. Und das war unser Anliegen als Aktivistinnen, als linke Studierende vor allem, da diese Brückenfunktion irgendwie auch einzunehmen, also vor allem die Streikenden zu unterstützen. Wir können den Arbeitskampf natürlich nicht übernehmen, aber wir können uns eben da an die Seite stellen. Und das war das Prinzip. Und genau, was wir dann gemacht haben vor allem, ist ja die Eltern miteinander auch zu vernetzen erstmal und darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt die Tarifrunde ansteht und worum es eigentlich geht und was ihr Beitrag ist und warum das eben so wichtig ist. Das heißt, wir haben im Winter letzten Jahres einfach ganz viele Gespräche geführt mit Eltern auf Spielplätzen, auch vor Kitas, aber da sind die eben sehr im Stress, das hat nicht so gut funktioniert. Aber auf den Spielplätzen gab es sehr schöne Gespräche. Die Eltern haben sich meistens sehr, sehr verständnisvoll und solidarisch gezeigt, was sehr, sehr schön ist, weil, also genau, den meisten muss man jetzt nicht viel erklären, dass es für ihre Kinder besser ist, wenn die Versorgung in den Kitas, die Bezahlung und mehr Personal und so. Genau, aber das eben zu bündeln als Kraft und da zu empowern und zu sagen, es ist wichtig, dass ihr das auch nach außen tragt, eure Solidarität, das war ein bisschen unsere Aufgabe. Und daraus sind zum Beispiel solidarische Elterncafés entstanden. Wir haben auch zusammengearbeitet mit den Eltern gegen Rechts und den Omas gegen Rechts in Leipzig. Das läuft auch noch weiter, dass es einmal im Monat ein solidarisches Elterncafé gibt, wo Eltern mit Kindern hinkommen können. Es gibt ein Bastelangebot und eben auch einfach Raum für Austausch und Vernetzung. Und in den Tarifrunden haben wir eben dafür gesorgt, dass dann auch ErzieherInnen, also Beschäftigte, hinkommen und auch ihre Geschichten und ihre Anliegen da erzählen können. Dann haben die Kinder einen Banner gemalt für die Streikdemos und solche Geschichten. Das war sehr, sehr schön. Wir haben auch versucht, an den Streiktagen Kinderbetreuung zu organisieren, dass eben die Eltern weniger darunter leiden. Da hat man aber auch gemerkt, dass die Eltern es schon auch sehr gewöhnt sind, sich da selber auch, also einzeln, privat drum zu kümmern, um diese Sorgearbeit. und dass die Spontanität von Streiks oder die Kurzfristigkeit und die Planung der Eltern ja schwierig sind, miteinander übereinzubringen. Trotzdem haben wir es angeboten und als Signal war das, glaube ich, sehr wichtig, eben zu sagen, wir wollen eben nicht, dass die Streiks auf den Rücken der Eltern ausgetragen werden. Wir haben auch sonst, waren auch selber eben an den Streikposten, haben ganz viel Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, insgesamt versucht, die Stimmung eben positiv zu drehen den Streiks gegenüber. Dadurch, dass wir die Stimmen der Beschäftigten in die Öffentlichkeit bringen, ist es ein Streikfilm entstanden, den man auf YouTube sehen kann, wo es um die erste Runde geht und viele weitere solche Dinge. Genau. Und das war sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Und ich habe selber ganz viel gelernt. Es sind ganz schöne Kontakte entstanden. Gerade die Zusammenarbeit mit den Eltern gegen Rechts war eben sehr, sehr wertvoll. Da haben wir auch auf Demonstrationen gegenseitig gesprochen, versucht eben diese Anliegen ja miteinander auch zu vereinen, die ja auch sehr gut zusammengehen. Also uns ging es immer darum, die Streiks zu politisieren. Es war ja auch Wahlkampf. Es ging um Sparpolitik gegen die Kürzung. Das waren unsere Forderungen. Und die haben wir auch von den Eltern formulieren und quasi unterschreiben lassen. Wir hatten dann eine Postkartenaktion mit 500 unterschriebenen Postkarten am Ende, die wir dann auf der letzten Streikdemo am 7. März, genau, auch im Zusammenhang mit dem 8. März, den Beschäftigten überreicht haben, eben als Signal. So, hier sind die Eltern und die stehen hinter euch. Und dann haben wir das noch mit Social-Media-Begleitung in den Parteibüros in Leipzig eingeworfen und eben unsere Forderungen da konkret formuliert, also gegen ein Ende der Sparpolitik, eine Ausfinanzierung der Kitas und diese ganzen Dinge. Weil das Argument ist natürlich immer, es ist kein Geld da, aber wie wir alle wissen, stimmt es einfach nicht. Man müsste es nur anders verteilen.
Okay, wow. Also das klingt irgendwie nach ganz, ganz viel Arbeit. Und ich habe mich gerade kurz gefragt, wie viele Leute sind bei Leipzig steht zusammen so aktiv gewesen? Weil irgendwie klingt das nach so, nach einer 60-Stunden-Woche, die ihr zum Teil hattet.
Ja, das ist natürlich auch so ein Thema. Also es ist so strukturiert, dass es einen Koordinierungskreis gibt. Das waren drei Leute, die sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt haben. Und dann noch, würde ich sagen, 5 Aktive noch drumherum. Aber auch sehr dynamisch, also es war auch sehr unterschiedlich. Und das war auf jeden Fall ein Thema, was schwierig war, dass eben Einzelne sehr viel da auf sich genommen haben und andere weniger Kapazitäten hatten, weil eben auch so viel gleichzeitig war mit der Bundestagswahl. Viele waren noch anderweitig irgendwie eingespannt. Uns hat die Zusammenarbeit mit den Eltern gegen Rechts nochmal so Aufwind gegeben, sonst hätten wir das auf keinen Fall geschafft.
Okay, wow. Ich habe noch eine kleine Nachfrage, eure Erfahrung ja so nebeneinander jetzt gehört haben und ich mich aber schon auch frage, Ariane, du hast ja gesprochen von diesen Annäherungsschritten und von so, irgendwie es gibt so eine gewerkschaftliche Kultur und dann gibt es aber auch so eine feministische Kultur und irgendwie ist dann auch erstmal so ein Befremden vielleicht da im ersten Kontakt und ich habe mich gefragt, Tabea, war das bei euch auch so?
Ich würde sagen, das war bei Wir fahren zusammen, wo es um die Beschäftigten im ÖPNV ging, nochmal mehr, dass da irgendwie die verschiedenen Kulturen nochmal mehr so aufeinander geprallt sind. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem auch eine Herausforderung, weil eben alle ja sonst so ein bisschen in ihrem Ding und ihrem Wirken irgendwie so sind. Und da ist die Verständigung schon auch irgendwie wichtig. Ich zum Beispiel, ich hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung, wie eigentlich Gewerkschaften arbeiten und habe dann auch, also selber einfach viel dazugelernt, bin dann auch mal mit zu einem Arbeitsstreik gegangen und solche Sachen. Und das hat schon aber gebraucht. Und andersrum eben auch, also da die Verhältnisbestimmung, was ist jetzt eigentlich genau unsere Rolle, dass man eben nicht stellvertretend für irgendwen irgendwas macht, sondern dass die Beschäftigten das selber machen. Da haben wir immer wieder auch drum gerungen, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, für diese Kämpfe ist es eigentlich insgesamt gut gelungen mit den Kontakten, die wir so haben in Verdi.
Ja, cool. Ihr habt ja konkret von diesen Bündniserfahrungen gesprochen. Und welche Schwierigkeit oder Herausforderung ist euch nochmal so da zentral in diesen Bündnissen aus feministischer Perspektive begegnet?
Also jetzt so aus Verdi-Perspektive gab es schon die Momente, wo dann in Sitzungen nach dem 8. März, überwiegend natürlich Männer, dann angefangen haben wir zu fragen, ja und wo war denn der Quotenmann? Oder auch dann es die Kritik gab, dass es praktisch keine, also das eine, das war am 8. März in der Tarifauseinandersetzung. Ja, wo hat denn da jetzt die Rede zu unserer Tarifauseinandersetzung? Wo war denn die? Und wo ich dann auch gesagt habe, naja, also es war verteilt, ja. Und dass sich dann die Kolleginnen, also die Streikenden, also deine Kollegin ganz konkret entschieden hat, sie sagt einen Satz zu der Tarifauseinandersetzung, spricht aber ansonsten über das, was sie im Betrieb erlebt an sexualisierten Übergriffen oder Kommentaren und macht dann ein ganz anderes Statement draus. Das, finde ich, ist ein Erfolg, der völlig überraschend und ungeplant war. Und wo ich irgendwie sagen muss, das muss man anerkennen, da ist dann wirklich auch dieser Kollegin das Thema am 8. März einfach, ja, da ist das Thema einfach angekommen bei ihr und dementsprechend hat sie sich da positioniert. Und das dann irgendwie als Problem zu bewerten, statt als Qualität, das ist schon was, wo ich gemerkt habe, da komme ich an gewisse Grenzen und da muss ich mich jetzt sehr zusammenreißen. Ja, das mit dem Quotenmann fand ich dann natürlich noch schlimmer, wo ich so dachte, du musst es doch verkraften, an einem Tag im Jahr nicht im Vordergrund zu stehen. Aber das sind dann schon Sachen, wo man merkt, da haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns.
Ich glaube, für mich war das Schwerste zu merken, wie erschöpft einfach alle sind. Also sowohl die Beschäftigten, die eben ein Drittel des Tages schlecht bezahlte Care-Arbeit machen und dann nach Hause gehen und unbezahlte Care-Arbeit machen und davon einfach so erschöpft sind. Also ich bewundere das sehr, wie die dann das noch geschafft haben, sich eben doch noch zu organisieren. Aber eben auch für uns als Aktivistinnen. Also es gibt so viel zu tun, eben weil wir gesellschaftlich und politisch an dem Punkt sind, wo wir irgendwie sind. Und gleichzeitig die Frage, wer macht das und wer hat irgendwie die Kapazität dazu? Und da irgendwie ein gutes auch Erwartungsmanagement zu haben, was können wir wirklich jetzt in 3 Monaten hier reißen? Und gleichzeitig braucht es natürlich eine große Vision. Genau. Also da auch zu merken, aus feministischer Perspektive kann das jetzt aber auch nicht der Weg sein, dass wir uns jetzt daran völlig verausgaben und daran irgendwie kaputt gehen, weil wir uns jetzt darum kümmern.
Meine nächste Frage ist so ein kleines Kontrastprogramm zu den Herausforderungen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ob ihr einen besonders schönen Moment habt, von dem ihr erzählen könnt und an den ihr euch sehr gerne erinnert.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei.
Also dann sag gerne beide.
Das erste ist beim, ich glaube, allerersten Elterncafé, wo eben auch ErzieherInnen dann da waren und die Eltern eben mit den Kindern. Und dann eine Hortleiterin ganz spontan eine sehr flammende und sehr berührende Rede gehalten hat über ihren Arbeitsalltag und warum das so wichtig ist, dass die Eltern eben jetzt da mit an einem Strang ziehen mit den Beschäftigten. Und das war super schön, weil wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie rüberbringen, wie können wir unser Anliegen deutlich machen. Und dann hat sie einfach erzählt und alle waren total bewegt und man musste nichts mehr dazu sagen, weil es einfach so klar und berührend war, was jetzt irgendwie die Situation ist und dass es gut ist, was wir machen und dass es so wichtig ist, diese Räume der Begegnung auch zu schaffen. Das war ein ganz großer Moment. Das war einfach sehr, sehr spürbare Solidarität im Raum. Und das zweite war eben bei diesem Elterncafé haben wir dann ein sehr schönes Banner gemalt mit den Kindern. Solidarität statt Sparen, Eltern und Kinder gemeinsam. Und ja, das haben wir dann von der Kinderbetreuung am Streiktag zur Streikdemo gebracht sozusagen und sind da so lang gelaufen mit den Eltern zusammen sind wir quasi aufgetreten dann zu dem Platz, wo dann die Demo gerade schon im Gange war. Und dann sind wir da hingekommen und alle haben total applaudiert und gejubelt und sich riesig gefreut, dass jetzt hier die Eltern kommen und so einen sichtbaren Auftritt irgendwie haben und so ein ganz offensichtlich sichtbares Zeichen von Solidarität und ihr seid super und es ist wichtig und wir stehen hier alle gemeinsam. Das war ganz, ganz groß zu merken. Das ist echt ein sehr, sehr besonderer Moment und sehr besonders, was hier gerade passiert.
Danke fürs Teilen und Erzählen. Ariane, hast du einen besonders schönen Moment?
Ja, also theoretisch auch sehr viele schöne Momente. Ich nenne jetzt einfach einen, der jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Das war 2020. Da haben wir als Aktionsbündnis 8. März gemeinsam mit Verdi und den Beschäftigten aus der Hauswirtschaft und aus der Reinigung vom Jugendamt und vom Klinikum einen eigenen Streiktag im Rahmen der damaligen stattfindenden Tarifrunde ÖD gemacht. Und eben da versucht, deren unsichtbare Arbeit mit Hilfe von so einem Streikcafé sichtbar zu machen. Also das heißt, wir haben halt auf einem sehr zentralen Platz in der Stuttgarter Innenstadt, wo ganz viele Passantinnen natürlich auch vorbeikommen, haben wir dann so Tische und Stühle, Kaffee, Tee, Wasser, süße Stückchen und alles vorbereitet, sodass einerseits eben die Kolleginnen die Möglichkeit hatten, mal eine Pause zu bekommen. Zum anderen aber dadurch wirklich nochmal versucht wurde, deren unsichtbare Arbeit auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Also in der Kita zum Beispiel ist es ja so, dass da die Reinigung in der Regel, bevor die Kita aufmacht und die Kinder kommen, stattfindet oder danach. Also das heißt, das findet alltäglich statt, aber eben unsichtbar. Oder aber auch jetzt gerade in der Pandemie, das war ja mitten in der Pandemie, wo es ja schon sehr viel dann auch an Applaus gab, wo man ja aber auch sagen muss, naja, also eine Reinigungskraft im Krankenhaus wurde halt sehr selten applaudiert, obwohl sie im Prinzip alltäglich dafür gesorgt hat, dass da halt die Hygiene stimmt und wo ja auch wirklich klar war, dass es auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden im Krankenhaus jeden Tag da zu reinigen. Also auch da haben wir versucht, nochmal auch darzulegen, dass unabhängig von der Frage, für wen gilt eigentlich der Applaus, welche Arbeiten werden da übersehen? Vor allem, um auch nochmal zu sagen, Applaus reicht halt nicht, wenn es um die Frage von Aufwertung von notwendigen Tätigkeiten geht. Das muss natürlich anders stattfinden. Was ich total schön fand, war, dass die Kolleginnen dann auch dort so selber auch gesprochen haben. Sie haben noch über Putzlappen dabei gehabt, ganz viele Utensilien, wo sie sich dann auch wirklich ans Mikro gestellt haben und dargelegt haben, wie hart ihre Arbeit eigentlich alltäglich ist und wie wenig Wertschätzung sie da dafür auch erhalten. Also was ich immer wieder schön finde, immer wieder, wenn ich Kolleginnen sehe, sprechen die mich drauf an. Ich finde das total toll, dass das bei denen so hängen geblieben ist. Bei mir ist es auch ganz arg hängen geblieben und im Aktionsbündnis auch. Also das war wirklich eine sehr schöne und wichtige Aktion.
Ariana, du hast, glaube ich, auch am Anfang mal irgendwie erwähnt, dann haben wir einfach auf den 8. März Streiktag gelegt. Ich habe ganz oft das Argument auch gehört, es ist voll schwer, Tarifrunden fallen ja dann einfach so. Also man kriegt es ja auch gar nicht hin, dass es am 8. März einen Streiktag gibt. Wie habt ihr das in Stuttgart gemacht?
Das Aktionsbündnis 8. März ist Teil der bundesweiten feministischen Streikvernetzung, zu der ich auch gerne alle einladen würde, weil ich das wirklich einen ganz tollen feministischen Zusammenschluss finde, der genau auch das versucht zusammenzuführen, also auch Arbeitskämpfe mit feministischen Kämpfen und da auch den Begriff der Arbeit zu erweitern. Und da war im Prinzip auch die Diskussion insgesamt zu sagen, hey, wir versuchen als feministische Bewegung die Beschäftigten und Verdi in der Tarifrunde zu unterstützen. Und aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite bei Verdi dann auch die Diskussion, hey, Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst, wo aber auch klar war, da ist der 8. März mittendrin. Lass uns doch diesen Tag nutzen als einen Tag, wo wir irgendwie nochmal die sogenannten Frauenberufe auch in den Vordergrund stellen, beziehungsweise im Sozial- und Erziehungsdienst war es ja eh logisch, aber auch in der Tarifrunde ÖD wurde das gemacht. Und das gab dann wirklich auch die Städte, wo es gemeinsam mit feministischen Bündnissen gestaltet wurde. Es gab die, wo es praktisch entkoppelt stattgefunden hat, aber eben trotzdem Verdi an dem Tag gestreikt hat. Ich muss sagen, dass wir es in Stuttgart oder ich glaube auch in ganz Baden-Württemberg als sehr positiv ausgewertet haben, auch wenn natürlich in den einen Städten das organischer lief als in den anderen. Ich glaube, es hat insgesamt tatsächlich die jeweiligen Arbeitskämpfe wirklich bereichert. Und wir werden auf jeden Fall 2027, kann ich jetzt schon mal sagen, die Situation haben, dass da rund um den 8. März wieder die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst ist und da potenziell der 8. März auch wieder ein Streiktag sein kann. Und an der Stelle auch noch, ja, natürlich kann das Verdi vor Ort entscheiden, aber es war jetzt wirklich auch bei den vergangenen Tarifrunden so, dass das auch was war, was von der Bundesebene mit ermöglicht wurde oder auch mit eingebracht wurde. Es gab dann auch nochmal eigene Flyer und Materialien da dazu.
Ja, cool.
Also wir haben schon auch an den 8. Märzen, wo bei uns die Tarifrunde im Einzelhandel war, da haben wir dann nicht nur öffentlicher Dienst oder Sozial- und Erziehungsdienst gemacht, sondern haben die auch dazu genommen. Oder Post war jetzt dieses Mal am 7. März, haben wir die auch mit aufgerufen oder auch eingeladen, damit bei uns bei der Demonstration, die dann auch feministisch war, mitzumachen. Das war ja auch der Equal Pay Day, der 7. März dieses Jahr. Also von dem her, ich denke, es gibt da viele Brücken und ich glaube, dass es auch wichtig ist, da einfach zu gucken, was für Tarifauseinandersetzungen oder betriebliche Kämpfe gibt es, die wir da auch mit verbinden können und wo wir auch als feministische Bewegung Brücken aufbauen können. Und das fand ich ganz arg wichtig, nochmal zu sagen, ja, es gibt den 8. März und das ist so der zentrale Tag, wo sich auch sehr vieles bündelt und auch, ich sag mal, bundesweit ja auch abläuft. Aber natürlich haben wir viele andere Tage auch im Jahr, wo wir Arbeitskämpfe feministisch unterstützen können.
Ja. In den Vorgesprächen habt ihr beide auch viel erzählt von Beziehungen und wie wichtig es ist oder wie sehr das Teil von euren Erfahrungen ist, dass sich Beziehungen auch aufbauen, zum Beispiel zwischen Beschäftigten und Menschen, die irgendwie eher in feministischen Gruppen aktiv sind oder jetzt KlimagerechtigkeitsaktivistInnen zu Leipzig steht zusammengekommen sind zum Beispiel. Könnt ihr dazu nochmal etwas sagen?
Für mich persönlich war, glaube ich, die Beziehung jetzt einfach zu den Eltern irgendwie sehr, sehr wichtig, weil es eben nochmal so eine Perspektive mit reinbringt, die jetzt die studentischen AktivistInnen meistens nicht so haben. Also was heißt das jetzt konkret, politische Arbeit als Mutter zu machen sozusagen? Was muss man da bedenken, auch in der Zusammenarbeit? Also ganz praktisch, so wann treffen wir uns, wann ist das möglich, welche Uhrzeit, wie lange und dann ist das Kind mit dabei und was heißt das dann? Und das einfach zu lernen voneinander, so wie sind da irgendwie Lebensrealitäten. Ich kann natürlich trotzdem nicht nachvollziehen, wie es ist, jetzt irgendwie gerade Mutter oder Erzieherin zu sein. Und trotzdem merke ich ja aber, dass es total viel mit mir zu tun hat, wie es diesen Menschen geht, dadurch, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin und daran ein Interesse habe, dass es eine gute Gesellschaft für alle ist. Und das ist auch das, was bleibt, würde ich sagen, oder der größte Gewinn, unabhängig von Ergebnissen von Tarifrunden.
Und wie ist das bei euch gewesen, Ariane?
In Stuttgart gibt es so eine Elterngruppe, die heißt Kitastrophe, die auch sehr viele Aktionen gemacht haben. Das hat uns als Verdi oder auch die Beschäftigten massiv unterstützt, dass es da Eltern gab, die sich mit ihnen solidarisch gezeigt haben. Und gleichzeitig haben wir dann versucht, als Aktionsbündnis während deren Treffen die Kinderbetreuung zu organisieren. Also wo man so gesehen hat, da kommen drei unterschiedliche AkteurInnen zusammen und alle Kämpfe hängen miteinander zusammen und gehören auch zusammen. Und da ist es einfach wichtig, dass man da auch Erwartungen abbaut, die man dann vielleicht irgendwie hat und einfach auch mal sich auf Sachen einlässt, wie so eine Kinderbetreuung. Oder aber auch zu sagen, hier kommen wir da jetzt als linke feministische Bewegung und erklären den Leuten, wie die Welt läuft. Oder hören wir uns einfach mal an, was die uns eigentlich berichten. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich da Zeit nimmt, dass man auch anerkennt, dass die zeitlichen Möglichkeiten unterschiedlich sind, dass die Arbeitsweisen unterschiedlich sind und dass da in einer solidarischen Zusammenarbeit eben auch im Miteinander Vertrauen entsteht, auf dem man dann auch wirklich politisch aufbauen kann.
Wir sind ja gerade in einer politischen Lage, in der gekürzt wird. In den letzten Jahren gab es auch den Begriff der Kita-Krise. Es gibt die Krankenhausreform, die jetzt doch noch verabschiedet wurde. Und halt genau diese tödlichen Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich, rassistische Asyl- und Migrationspolitik. Also das sind alles so Schlagwörter, die ja die jetzige politische Lage in Deutschland beschreiben. Und ich mag von euch hören, was braucht es jetzt, was wünscht ihr euch? Also erstmal vielleicht an dich, Ariane. Was bräuchte es jetzt konkret? Was wünschst du dir allgemein und auch von deiner Gewerkschaft Verdi, bei der du arbeitest?
Vielleicht zu dem, was jetzt so ist und was ich auch gut und richtig finde, ist es, dass wir natürlich versuchen, unsere Themen und Positionen in Betriebsversammlungen einzubringen, dass wir viele Veröffentlichungen haben, Bildungsveranstaltungen anbieten, um da eben auch nochmal darzulegen, warum wir uns eben nicht von rechten Hetzern spalten lassen dürfen und warum es irgendwie einer solidarischen Perspektive bedarf. Und das, finde ich, ist erstmal richtig und ich glaube, dass das auch ein Auftrag der Gewerkschaften ist, weil sie da einfach nochmal in andere Kreise auch reinwirken können, wo es einfach auch sehr dringend nötig ist, das auch zu nutzen und eben nicht nur irgendwie den Medien zu überlassen. Wichtig und richtig finde ich auch, dass Verdi an vielen Orten Teil von antifaschistischen Bündnissen einerseits, aber eben auch von Bündnissen, die praktisch gegen Kürzungen im sozialen Bereich oder Krisenproteste oder solche Dinge eben auch arbeiten. Und auch diesen Schritt finde ich wichtig und auch nötig. Klar ist aber, genauso wie wir bei Verdi, aber natürlich auch andere progressive Initiativen sind gerade mit der Situation halt konfrontiert, dass es uns trotz allem Engagement, das wir da reinstecken, nicht gelingt, diese Entwicklung zu stoppen. Und ich finde auch, es ist ein Rechtsruck, der sich eben auch nicht nur an AfD oder CDU ausmacht. Wir haben eine insgesamte Verschiebung des Diskurses und dieser Rechtsruck wird, wenn man sich die Entscheidungen im Bundestag anschaut, eben auch von fast allen Parteien getragen. Da muss man natürlich auch ganz klar sagen, es betrifft Geflüchtete, es betrifft Migrantinnen, es betrifft aber natürlich auch Frauen, weil die Reproduktionsarbeit eben wieder stärker ins Private gedrängt wird, wenn der Sozialstaat abgebaut wird. Also daher sehe ich da auf ganz vielen Ebenen einen absolut notwendigen Handlungsbedarf aller progressiven Kräfte und hoffe, dass Verdi da auch einfach weiterhin ein sehr aktiver Teil sein wird und da eben auch die Möglichkeiten, die die Gewerkschaften haben, eben auch nutzt.
Ja, voll stark. Dem kann ich mich eigentlich auch sehr anschließen. Ich würde auch sagen, also mir macht die Entwicklung natürlich auch irgendwie Sorge. Ich merke, dass es auch das soziale Klima irgendwie kälter wird und denke, dass das beste Mittel dagegen Solidarität ist und gemeinsam sich zusammenzutun, die Kämpfe alle zu vereinen, zu verstehen, dass es alles miteinander zusammenhängt. Jeder dieser Kämpfe, jedes dieser Anliegen und dass wir es nur gemeinsam schaffen können und dass es wichtig ist, sich nicht jetzt, auch wenn ich das gut nachvollziehen kann und es auch mal seine Berechtigung hat, sich einfach zu verkriechen und frustriert zu sein, sondern gerade rauszugehen auf die Straße und dann macht man nämlich Erfahrungen. Also ich glaube, Solidarität ist etwas, was erfahrbar gemacht werden muss, was man spüren muss. Darüber reden ist immer schön und was heißt dieses Wort eigentlich? Aber zu merken, okay, es sind doch noch ein paar andere Menschen hier, die eigentlich das gleiche Anliegen haben oder irgendwie menschenfreundliche Haltungen haben, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, gerade wenn man so überwältigt ist von Nachrichten und immer weiterem Rechtsruck und Diskursverschiebungen und allem, was es genau gerade für marginalisierte Personen dann konkret in ihrem Leben bedeutet. Ja, würde ich sagen, dem kann man auch nur eine starke gemeinsame Gruppe von Menschen, die einfach ein gutes Leben für alle wollen, entgegensetzen und sich da zusammenzutun, sich nicht spalten zu lassen, diese Spaltungsmechanismen zu erkennen und zu benennen, würde ich sagen, ist irgendwie sehr, sehr wichtig und dem dann eben aber entschlossen entgegenzutreten und sagen, das lassen wir nicht mit uns machen, sondern wir stehen hier alle irgendwie zusammen. Also das ist das, was wir gemacht haben auf den Demos der Eltern gegen Rechts. Also die haben ein Lichtermeer gegen Rechts veranstaltet und wir waren auch einfach da und haben eben nochmal unser Anliegen gegen die Sparpolitik und für Ausfinanzierung mit eingebracht und gesagt, es gibt einen Zusammenhang. Also wenn gespart wird, dann werden Menschen unzufrieden und dann ist die AfD sehr gut darin, diese Unzufriedenheit einzufangen. Und was halt dagegen hilft, wäre den Leuten vor Ort ein gutes Leben zu ermöglichen und konkret die Lebensbedingungen zu verbessern. Sei es jetzt beim ÖPNV oder auch eben der Sozial- und Kulturbereich. Alles wird irgendwie enger und weniger und ja, gegen Rechts hilft halt keine rechte Politik, sondern konkret den Leuten eine Alternative zu bieten und ja, solidarische Erfahrungen zu ermöglichen.
Ich hätte auch nochmal eine Frage jetzt an dich direkt, Tabea, weil Leipzig steht zusammen, hat sich ja zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst gegründet quasi letztes Jahr. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie geht es für euch weiter? Weil ich habe das Gefühl, der 8. März ist ja eine Sache, so kann man immer wieder arbeiten, weil man auch zwischendurch feministische Streikcafés oder andere Formate machen kann. Aber wie geht es bei euch jetzt konkret weiter? Was habt ihr seitdem gemacht? Was ist gerade euer Fokus? Oder wie blickst du auch auf die Zukunft eurer Gruppe?
Ja, ich würde sagen, da sind wir gerade auch in einem Prozess, das irgendwie herauszufinden. Also es ist ja nicht so, als würden keine nächsten Tarifrunden anstehen in anderen Bereichen, also die Tarifrunde der Länder und auch Nahverkehr 26 kommt auch wieder. Also auch da zu überlegen, wie kann man da weitermachen? Ist das unsere Rolle? Wollen wir das? Und genau, also die Kita-Frage ist ja auch auf keinen Fall irgendwie gelöst. Da geht der Kampf ja irgendwie auch weiter. Auch die Elterncafés gehen weiter, also auch die Zusammenarbeit, die Kontakte, das ist alles da und das ist mir auch ein Anliegen, das auch irgendwie weiterzuführen oder da zumindest im Kontakt zu sein und zu unterstützen. Aber es ist eine Findungsphase jetzt gerade, weil eben genau es ja eher so kampagnenorientiert ist. Aber die meisten Leute sind auch noch anderweitig irgendwie organisiert und vernetzt, hängen sich auch in andere Projekte noch mit rein. Also mal schauen. Langweilig wird es nicht, denke ich.
Ja, schön. Danke auch nochmal für den kleinen Einblick. Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch teilen wollt?
Ich fand das Letzte jetzt auch nochmal super wichtig zu sagen, hier stehen weitere Auseinandersetzungen an. Wir machen uns jetzt auf den Weg hin zu einem größeren feministischen Streik am 8. März 2027 und platzieren das schon 2025 und nutzen auch 2026 da dafür. Ist natürlich für uns so als Perspektive sehr, sehr wichtig und auch eine wichtige Orientierung, weil das, glaube ich, schon auch eine gute Möglichkeit bieten würde für andere Menschen, die halt Interesse auch daran haben, Arbeitskämpfe zu unterstützen, sich da frühzeitig auch mit einzuklinken. Ja. Andererseits finde ich das, wie es Tabea jetzt dargelegt hat, man hat super viele Möglichkeiten, natürlich auch zu anderen Tarifrunden zu arbeiten. Also daher finde ich es auch gut, wenn es jetzt sich nicht nur auf ein Datum fokussiert.
Okay, dann würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen. Wenn wir uns in einer Welt wieder treffen würden, in der alle Care-Arbeit unter guten Bedingungen geleistet werden kann und Care im Zentrum der Wirtschaft steht, wie sähe da euer Alltag aus? Was würdet ihr tun?
Bei mir hat sich direkt so ein sehr schönes Gefühl irgendwie ausgebreitet bei dem Gedanken daran, weil ich dachte, ich habe einfach so viel mehr Zeit oder kann meine Zeit mit dem verbringen, was ich einfach gerne mache und das ist die Kunst in meinem Fall, das Schreiben und die Menschen. Also ich hätte einfach viel mehr Zeit mit FreundInnen gemeinsam Zeit zu verbringen, sich auszutauschen und hätte nicht noch den Gedanken, dass ich jetzt abends um 10 noch schnell das Bad putzen muss, sondern das hätten wir alle schon gemeinsam irgendwie erledigt und ich hätte auch keine Unterteilung mehr, glaube ich, in meinem Leben von das ist jetzt richtige Arbeit und das ist ja nur Bartputzen, sondern das würde eben ins Zentrum kommen und es ist ja so viel mehr als Bartputzen. Also ich glaube, es wäre entspannter und solidarischer und gemeinschaftlicher und mehr Zeit für das, was irgendwie wirklich zählt.
Ariane, wie wärst du in so einer Welt?
Ja, also ja, ich stelle mir das auch sehr, sehr schön vor und stelle mir dann auch vor, dass man viel kollektiver zusammenwohnt, Kindererziehung und Putzen kollektiv laufen würde, es ganz leckeres, tolles Bio-Essen in Großküchen für alle bezahlbar oder umsonst und vegan oder vegetarisch gäbe und ja, eben alle entsprechend dessen arbeiten würden, was sie eben können und was sie lernen wollen und das eben ohne Lohn und so einen massiven Leistungsdruck, wie wir ihn halt jetzt haben. Und natürlich auch entsprechend ihrer Interessen, also individuellen Interessen unter Berücksichtigung der kollektiven Notwendigkeit. Also ich in meinem Job wäre hoffentlich dann überflüssig und würde dann eben andere Dinge erlernen und so meinen Beitrag dann fürs Kollektiv leisten. Und was für mich total schön wäre, ist, dass ich dann mehr qualitative Zeit mit meinen Kindern hätte und nicht immer so unter Zeitdruck oder völlig am Limit nach der Arbeit mich noch bemühen, irgendwie da irgendwas Schönes mit ihnen zu machen, obwohl ich eigentlich völlig fertig bin. Mhm. Also für mich wäre es vor allem mehr qualitative Zeit. Für mich, meine Kinder, meine Mitmenschen und ja, das Leben auch.
Wenn es um feministische Gewerkschaftsarbeit geht, denke ich aktuell an Streikposten vor Kitas, Krankenhäusern oder von LieferdienstkurierInnen. Ich denke an Forderungen und einen klaren Adressaten dafür, zum Beispiel die kommunalen ArbeitgeberInnen, die Bundesländer oder die Leitung des Unternehmens. Dabei sind 2/3 aller Arbeit unbezahlte Care-Arbeit. In unserem jetzigen Wirtschaftssystem wird bestimmten Gruppen von Menschen zugeschrieben, diese Care-Arbeit zu erledigen. Migrantischen Personen und Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinären und Transpersonen. Wie können die Bedingungen, unter denen wir unbezahlte Arbeit leisten, verändert werden? Wie können sich all diejenigen zusammenschließen, die nach der ersten Schicht noch eine zweite und dritte Schicht an Care-Arbeit in ihren Nachbarinnschaften, Freundinnenkreisen oder Familien leisten? Darum geht es dieses Mal in der Vision, in der uns Franzi Helms erzählt, was und wer hinter der neu gegründeten Liga für unbezahlte Arbeit steht.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich bin Franzi Helms und ich habe mit Joe Lücke zusammen Deutschlands erste gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für Sorgearbeitende gegründet, die Liga für unbezahlte Arbeit. Das ist eine Interessenvertretung für alle Menschen, die unbezahlte Sorgearbeit leisten, also Eltern, pflegende Angehörige, Fürsorgende. Menschen, die jeden Tag kochen, pflegen, organisieren, zuhören, trösten und damit ja das Fundament unserer Gesellschaft sind. Die Hälfte aller Menschen zwischen 25 und 65 in Deutschland trägt Fürsorgeverantwortung. Doch ihr Beitrag wird nicht ausreichend anerkannt und geschützt. Sie werden benachteiligt beim Einkommen, in der Rente, bei der politischen Teilhabe und bei der verfügbaren Zeit. Sie haben keine Lobby oder keine Interessenvertretung. Und genau das wollen wir ändern mit der Liga für unbezahlte Arbeit, der Care-Werkschaft. Wir kämpfen für einen echten Systemwandel. Denn wir fordern den Schutz familiärer Fürsorgeverantwortung, indem es als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 Absatz 3 ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Das hätte nicht nur eine starke symbolische Bedeutung, sondern vor allem konkrete Auswirkungen, etwa im Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass niemand benachteiligt werden darf, weil er oder sie für andere sorgt. Uns ist sehr bewusst, dass eine Grundgesetzänderung nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund sind wir auf viele Mitglieder angewiesen, um zum einen eine laute und starke Stimme zu haben, damit die Politik nicht mehr wegsehen kann, und zum anderen brauchen wir viele Mitglieder, um professionelle Strukturen zu schaffen, um einen langen Atem zu haben. Denn bei der Liga für unbezahlte Arbeit soll niemand unbezahlt arbeiten. Wir wollen nicht noch mehr unbezahlte Arbeit produzieren. Wir schätzen, dass es so circa 15 Jahre dauern wird, bis der Druck groß genug ist, damit es zu einer Grundgesetzänderung kommt. Und um diesen Weg zusammen zu schaffen, vernetzen wir jetzt schon Sorgearbeitende miteinander. Wir sensibilisieren, welche Benachteiligungen es eigentlich gibt. Denn diese Benachteiligungen sind ja auch schon so normal für uns, weil das war ja schon immer so. Deshalb sind uns diese Benachteiligungen vielleicht gar nicht so bewusst. Aus diesem Grund haben wir auch wie eine Gewerkschaft ein Bildungsangebot und planen auch mittelfristig eine Rechtsberatung aufzubauen, um Sorgearbeitende jetzt schon zu unterstützen. Außerdem planen wir einen Care-Streik und verbünden uns dafür mit anderen Organisationen. Die Liga für unbezahlte Arbeit kämpft für eine Gesellschaft, in der Fürsorge als das anerkannt wird, was sie ist. Ein unverzichtbarer Beitrag zu unserem Zusammenleben.
Das war die erste Folge der zweiten Staffel, in der wir uns bei Danke für nichts mit Arbeitskämpfen rund um Care beschäftigen. Im Gespräch mit den beiden fand ich besonders eindrücklich, wie Ariane von den Spielräumen erzählt hat, die Verdi-Hauptamtliche in Stuttgart nutzen. Und zu hören, wie sich da feministische AktivistInnen und Gewerkschaftsaktive über Jahre angenähert haben und sich auch ganz praktische Abläufe am 8. März verändert haben, hat mich sehr berührt. Aus Tabeas Antworten ist mir die Rolle und Bedeutung der Elternvernetzung innerhalb von Leipzig steht zusammen sehr im Kopf geblieben. Es ist so sinnvoll und wichtig, sich zusammenzuschließen, auch gegen zum Beispiel ArbeitgeberInnen, die die Interessen von Eltern und ErzieherInnen gegeneinander ausspielen wollen. Auch wenn schon einiges in Bewegung ist und der feministische Streik zum 8. März Gewerkschaften und Bündnisse zusammenbringt, gibt es noch viel zu tun. Im Interview haben wir festgestellt, dass marginalisierte Perspektiven und explizite Strukturen für Betroffene von zum Beispiel rassistischer, transfeindlicher, queerfeindlicher und behindertenfeindlicher Gewalt ausbaufähig sind oder überhaupt erst geschaffen werden müssen, sei es in Gewerkschaften oder auch politischen Bündnissen. Ich finde es sehr wichtig, die Leerstellen auszuloten und gemeinsam zu schauen, wo Menschen im Kontext von Arbeitskämpfen bereits intersektional feministisch arbeiten und wie wir gemeinsam in und mit marginalisierten Communities lernen können. Ich nehme aus dem Gespräch definitiv mit, dass wir uns in unseren Kämpfen mit Neugier begegnen sollten, damit Bündnisse wachsen und möglichst alle ihren Platz darin finden können. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links. Meldet euch außerdem noch für unsere Online-Workshops aus der Reihe Wann treffen wir uns an? Am 29. September geht's da weiter, und zwar mit einem Workshop zum Thema Umgang mit der Kita-Krise und wie Beschäftigte gegen den Fachkräftemangel und für gute Versorgung kämpfen. Am 21. Oktober sprechen wir dann mit Gün Tank über Visionen von Arbeitskämpfen für Geschlechtergerechtigkeit und Gemeinwohl. Meldet euch jetzt an. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann!
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau. Gefördert durch die Heidehof Stiftung, die Stiftung Menschenwürde und Arbeit sowie das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.